Hallo, schön, dass du dabei bist bei dieser Podcast-Folge.
Hallo.
Heute geht es um das Thema Reiseplan. Wir erzählen dir in dieser Podcast-Folge, wie wir das so machen. Es sind, ich denke mal, schon ein paar Tipps dabei. Ist jetzt kein Geheimnis, aber wir werden doch relativ häufig gefragt. Und es ist auch immer interessant zu hören, wie machen das andere, für sich so ein paar Inputs zu holen. Wir machen das auch regelmäßig und sind auch immer bereit, irgendwas zu ändern. Vor allem heute, würde ich sagen, sind Apps ein ganz großes Thema. Mhm. Also noch kürzlich in Afrika haben wir ein paar neue Apps dazu bekommen, die richtig was verändert haben, würde ich mal behaupten. Und darum soll es heute gehen.
Genau. Also das Erste, was wir machen, wir holen uns natürlich im Internet Informationen über das Land, über die Leute, über die Sprache. Meistens dafür in Blogs, also wo auch Reisende vor Ort waren. Jetzt wissen wir aber auch, wie das so ist, oder wir sind uns dem bewusst, wir nennen es Blogger-Problem. Man empfiehlt was, wo man jetzt in dem Restaurant war oder in der Unterkunft, und gibt das dann im Internet weiter. Und eventuell, wenn man eine große Reichweite hat als Blogger oder egal, als Reisender, dann geht das viral und die Unterkunft oder das Hotel, das Restaurant wird gehypt und das andere nimmt dran, was vielleicht sogar besser ist, nicht. Also wir gucken mittlerweile, wir gucken uns das gerne an, aber wir gehen auch immer mehr hin zu selber entdecken und nicht schon dort sein, wo auch schon vielleicht so viel drüber geschrieben haben, weil dann ist es nur noch mal eine weitere Empfehlung für das. Das bringt dann vielleicht auch nichts, vielleicht was Neues entdecken. Also das haben wir geändert in den letzten Jahren, dass wir immer mehr von den Empfehlungen auch weggehen. Auch wenn Empfehlungen klasse sind. Wir machen ja auch Empfehlungen, aber ja.
Ja, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass ein Reisender, wenn der irgendwo hingeht, in eine Stadt, in einen Ort oder so, dass der in der Regel dort nur ein begrenztes Kontingent an Zeit hat. Und wie die Madeleine gerade gesagt hat, der besucht dann vielleicht eine Pizzeria und vielleicht war die auch gut oder auch nicht und schreibt dann darüber. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das die beste Pizzeria in der Gegend ist. Es ist vielleicht die einzige, die er besucht hat und die war auch vielleicht nicht schlecht.
Es wird aber oft so suggeriert, die besten Restaurants dort. Aber du hast ja nicht 50 Restaurants in der Stadt besucht, um zu sagen, was sind die 10 besten. Du warst in 10, die waren vielleicht super, aber also man soll sich nicht total davon leiten lassen.
Ja. Und was auch eine tolle Sache ist, ist Google Maps. Das nutzen wir sehr, sehr viel, um Dinge zu finden, weil dort eben auch Bewertungen von Locals drin sind. Das heißt, Leute, die dort leben und diese Restaurants, Orte, das kann alles, Parks, Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten, es ist ja egal, was das ist, Strände auch. Alles kann in Google bewertet werden. Und da suchen wir dann auch, das kann man machen, man kann gezielt zum Beispiel nach deutschen Suchergebnissen suchen, weil man davon ausgeht vielleicht, dass andere Deutsche ähnliche Vorlieben haben wie man selbst. Das muss man dann selber wissen, ob man halt zu diesem Stereotyp passt. Oder man sucht zum Beispiel gezielt nach Kommentaren von Einheimischen. Inzwischen gibt es sogar sowas wie einheimische, wie nennt sich das, Experten oder so. Das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel extrem viel auf Google bewertet, kriegt er irgendwann so einen Status und man sieht das dann auch, dass so jemand kommentiert hat. Sowas gibt es, glaube ich, auch bei TripAdvisor, aber da sind wir jetzt nicht so Fans von. Also Google ist eine tolle Sache und da möchte ich noch kurz auch generell dazu anhalten, selber Google-Bewertungen zu schreiben oder irgendwo sonst, weil man nutzt sie, aber oft kriegt man sich nicht dazu auf oder denkt nicht dran, selber Bewertungen zu schreiben und man kann wirklich viel helfen damit.
Genau, man schreibt eher mal was, wenn man sich jetzt total geärgert hat und denkt, Mann, jetzt war die Bedienung so, jetzt haben wir ewig gewartet, jetzt schreibe ich dir eine schlechte Bewertung. Was natürlich auch das Bild dann von den 10 Sachen, die danach super waren oder die Male, die man dort war, die alles gut war, ein bisschen verzerrt. Ja. Und ein Problem ist natürlich immer mit Erwartungen in der heutigen Welt. Das heißt, ich lese einen Beitrag irgendwo und erwarte mir jetzt diesen Strand oder dieses Restaurant. Ich habe schon Bilder gesehen, ich weiß schon, wie alles, was es gibt. Und gehe hin und bin meistens enttäuscht. Weil Erwartungen in dieser digitalen Welt, wo auch vieles bearbeitet wird oder vieles verschönigt wird, sind einfach eine sehr heikle Sache. Deswegen gehen wir auch gerne nochmal den Schritt zum Selberentdecken.
Ja.
Und nicht so viel, zu viel drüber lesen. Beziehungsweise es verliert für uns fast schon den Reiz, wenn wir wissen, oh, da war irgendwie schon, weiß ich nicht, jeder oder das Bild siehst du schon so oft, dass du schon denkst, also habe ich jetzt gar keine Lust, das zu posten oder das zu zeigen, weil es zu ausgelutscht irgendwo ist.
Es hängt natürlich davon ab, wenn ich irgendwo nur 1-2 Wochen Urlaub mache oder sowas und will unbedingt, dass das in einer tollen Unterkunft ist, kann ich nachvollziehen, wenn ich mir da Bewertungen reinhole und im Voraus sage, okay, das nicht, das ist es. Aber generell, bevor es jetzt weitergeht, ganz großer Tipp, wieder zurückgehen und vielleicht in ein oder andere Reise mal so angehen, dass ich ganz ohne Bewertungen und Vorausplan dran gehe. Aber dazu ganz am Schluss noch ein bisschen mehr. Jetzt geht's erstmal weiter mit Unterkünften buchen. Und zwar machen wir das so, dass wir in der Regel, wenn wir irgendwo hinkommen, zuallererst einmal dort, wo wir eben, wenn es ein Flugzeug ist, landen oder, was weiß ich, ein Bus oder wie auch immer, ankommen, uns für die ersten 1 bis 2 Nächte eine Unterkunft nehmen. Und das ist dann in der Regel auch ein Hostel, weil es günstiger ist. Und in großen Städten sind Hostels auch oft recht gut, muss ich sagen. Und das ist dann so unser Ding zum Ankommen. Und generell Thema Hostels, wir sind ja zu zweit. Und es gibt inzwischen auch so Dorms mit so Paarbetten, mit so Doppelbetten und sowas. Aber wir nehmen Hostels immer nur für 1 bis 2 Nächte. Wir sind auch schon mal 3 oder 4 Nächte irgendwo gewesen. Aber in der Regel machen wir das nicht, weil es einfach lästig wird, so viele Tage irgendwo zu sein. Und der Rucksack ist ja meistens irgendwo nicht direkt beim Bett, irgendwo in einem Schrank oder in einem Spind oder so drin. Und wir verbringen ja oft sehr viel Zeit in der Unterkunft, am Laptop arbeitend. Und jedes Mal, wenn man in den Rucksack irgendwas holen gehen muss, ein Ladekabel oder irgendwas anderes, muss man dann erst in den Dorm gehen, wo Leute sind, vielleicht auch schlafen oder so, muss dann an sein Spind, muss das Schloss aufsperren, den Rucksack rausholen, kramt da drin rum und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch das große Problem der Klimaanlage in Dorms, wenn man in Asien ist, was ein Riesendrama ist, vor allem mit mir. Ja. Weil ich nachts heimlich aufstehe und die Klimaanlage hochdrehe, weil irgendwelche Leute die immer wieder auf 16 Grad runterdrücken und ich quasi bei 30, 35 Grad Außentemperatur erfriere in diesem Raum. Mhm. Katastrophe.
Ich glaube, wir sollten nicht
weiter. Wir hören jetzt auf, darüber zu reden. Aber
darauf
das,
eingehen.
Ja, okay.
Vielleicht erinnert sich jemand an Chiang Mai. Ich dachte schon, wir fliegen bald aus diesem Hostel raus. Okay. Genau, wir mögen aber an sich schon Hostels für ein paar Tage, weil sie einfach super sind, für ein bisschen sich das Land oder die Gegend schon mal anzuschauen. Man lernt
Leute
ein paar Reisende kennen, genau. Gerade für Alleinreisende finde ich Hostels super.
Ja, tolle Konzepte.
Es gibt auch Frauenhostels, wo du auch alleine mit Mädels nur im Zimmer bist. Beide Zimmer sind sowieso getrennt. Also ich finde eigentlich, ist es ziemlich gut mittlerweile. Kommt immer aufs Hostel an. Aber
es gibt inzwischen fast überall Hostels.
Ja. Genau, und das ist immer so der Anfang bei uns. Und danach geht es meistens mit Airbnb oder mit anderen Apps. Airbnb sind wir großer Fan von, los. Wir haben aber allerdings schon immer einen Konflikt beim Buchen. Wir reisen halt ein bisschen anders. Also wir haben halt diese Reisen, wo wir praktisch so lange unterwegs sind, dass es praktisch schon nicht mehr Reisen, sondern Wohnen oder Leben ist, wo wir mal einen Monat irgendwo bleiben. Und da ist der Konflikt, wenn man halt kurzfristig buchen möchte, wenn man sich praktisch einen Stadtteil angucken möchte erstmal oder eine Gegend, ist meistens für einen langen Zeitraum nichts mehr verfügbar und auch nichts mehr so Gutes. Und wir brauchen gutes Internet und ein paar Annehmlichkeiten, die wir mittlerweile Wert drauf legen.
Ja.
Wir würden uns gerne selber was kochen können morgens, weil wir können keine 30 Tage jeden Morgen frühstücken und Abendessen gehen. Also allein schon von der Zeit her ist das einfach Wahnsinn. Und daher sind wir in diesem Konflikt, sollen wir früh buchen oder schon oder spontan bleiben, oft mit drin, aber wir entscheiden uns bei längeren Offenheiten eigentlich für früh buchen, weil wir meistens damit glücklicher sind, ein richtig, richtig schönes Airbnb abzugreifen.
Für einen richtig langen Zeitraum dran, also so 1 bis 4 Wochen.
Genau.
So lange bleiben wir nämlich meistens in Unterkünften.
Weil wenn du dann scheiß Unterkunft hast, das ist halt wirklich nicht so schön und deswegen entscheiden wir uns für längere Sachen für früh buchen und für kürzere Aufenthalte für spontan bleiben.
Ja, das gilt auch für Transporte. Also es ist ja so, dass wir in der Regel Visa on Arrival nutzen, wenn wir jetzt mehrere Länder hintereinander besuchen. Und dann ist es eben so, dass eigentlich so gut wie immer ein Ausreiseticket verlangt wird. Es gibt Dienste, die einem so ein Fake-Ticket zur Verfügung stellen, mit dem man einreisen kann. Und das dann quasi automatisch verfällt oder dass man wieder canceln kann. Wir haben zum Beispiel auch kürzlich den Tipp bekommen, wenn jemand sowas mal machen möchte, erste Klasse ein Flugticket zu buchen.
Geil,
denn,
oder?
Ja, ist der Hammer. Man muss es natürlich auch bezahlen können. Also der Betrag wird auf der Kreditkarte natürlich geblockt. Allerdings kann man erste Klasse scheinbar, wir haben das selber noch nicht gemacht, aber erste Klasse kann man wohl immer kostenfrei stornieren. Das heißt, ich buche erste Klasse wieder raus, reise ein, storniere das Ticket und bin dann fertig. Das ist das eine. Und deshalb buchen wir dann auch in der Regel immer ein Ausreiseticket. Wir buchen auch meistens dann ein echtes, das wir dann noch wahrnehmen.
Ja.
Und schließlich ist das Visum ja auch dann rum. Also man kann dann eh nicht länger im Land bleiben, außer man reist aus und wieder ein.
Wobei das zum Beispiel Indien und sowas wäre das nicht gegangen, ne?
Nee.
Afrika da gibt, auch nicht. Ja. 3 Monate ist Ende. Das ist dann, das weiß man dann auch. Mit der Fieldguide-Ausbildung wussten wir, wir können maximal 3,5 Wochen in Kapstadt bleiben. Danach
also
müssen
pro,
wir raus.
Also pro Kalender, ja.
Aber da war ein Busticket auch ausreichend. Ja.
Also das ist das eine und was wollte ich jetzt sagen?
Keine Ahnung. Wir hatten auf jeden Fall immer mit Offline-Karten dann auch gearbeitet. Bei Google Maps kann man die runterladen. Die sind 365 Tage verfügbar. Wir haben allerdings bei der Self-Drive Safari so viele im Voraus runterladen wollen müssen. Namibia, Botswana und ein Stückchen Zimbabwe, dass das absolut Google Maps überstrapaziert hat. Das ist nämlich dann abgestürzt. Und haben dann einen tollen Tipp bekommen, Maps Me. Das ist auch eine wie Google Maps praktisch. Nur man lädt dort direkt das ganze Land runter und irgendwie ist die App, also es zeigt auch viel mehr an. Und man findet von Wasserauffüllstationen bis Restaurants, Unterkünfte, wirklich alles. Auch einfach schöne Spots, wo man Fotos machen kann von irgendwas. Ja. Oder Campingplätze. Und da kommen wir auch zu der anderen App, die wir jetzt genutzt haben, der Self-Drive Safari in Namibia, Botswana und Zimbabwe. iOverlander. Die kann man dann auch mit MapsMe zusammen praktisch funktionieren. Die in iOverlander findet man Campingplätze sowie Wildcampplätze und kann sich die dann von, also die App wird praktisch geführt nur von Erfahrungen. Das heißt, ich kann einen Campingplatz anlegen und was dazu schreiben, was es dort alles gibt. Und dadurch kommen andere Leute auf den Platz und können dann natürlich die Daten updaten. Und dadurch bleibt diese App eigentlich up to date oder halt funktional. Und das war für uns super, weil alles andere mit schlechtem Internet einfach nicht wirklich machbar war und Campingplätze schwierig zu finden waren mit ja. Google Maps. Ne? Das iOverlander und MapsMe. Wir schreiben auch alles in die Shownotes, also keine Panik.
Naja, wir schreiben alle Apps rein. Ich knüpfe mal ganz kurz an, wo ich eben ausgestiegen bin. Okay. Und zwar haben wir lange gebraucht, um unseren Reisestil zu finden. Wir haben viel probiert. Wir haben lange Zeit probiert, sehr, sehr kurzfristig zu buchen oder gar nicht zu buchen. Und muss sagen, haben viel Stress dadurch gehabt, weil wir eben versucht haben, während den Reisen zu arbeiten, weil für uns ist eine Reise ja nicht nur eine Reise. Wir nehmen alles mit, die Laptops, arbeiten am Blog. Das ist ja im Prinzip unser Leben. Das ist auch der Grund, warum wir in der Regel eine Küche haben wollen, weil das natürlich deutlich günstiger ist, als ständig essen zu gehen. Wir verbringen den größten Teil des Jahres auf Reisen und nicht in Deutschland. Und wir haben das dann inzwischen so gemanagt, dass wir eben meistens diese langen Aufenthalte in einer Unterkunft haben und eben dann auch frühzeitig buchen, um gutes Internet zu haben und so weiter. Und wir machen es dann so, dass wir Zeiträume festlegen, wo wir dann sagen, das ist jetzt eine intensive Reisezeit. Genau. Und in dieser Zeit legen wir dann keinen Wert darauf, gutes Internet zu haben und einen Arbeitsplatz oder wie auch immer. Und klappen den Laptop sozusagen zu.
Wenig Gepäck, spontan.
Im Idealfall mit weniger Gepäck. Und buchen dann eventuell gar nicht. Also wirklich irgendwo hinfahren und rumlaufen und gucken gehen. Das ist auch mit leichterem Gepäck besser als mit 20 Kilo auf dem Rücken. Und das nennen wir dann intensives Reisen. Das machen wir dann für kürzere Zeiträume. Und der Rest von der Reisezeit ist bei uns ja quasi dann mehr geplant, würde ich mal sagen. Genau. Also es ist immer noch spontan. Das ist immer ein paar Wochen im Voraus. Aber eben nicht den ganzen Trip. Den buchen wir sowieso nicht.
Ja.
Und das ist so dieser Weg, den wir für uns gefunden haben. Aber das hat lange gedauert, bis sich das herauskristallisiert hat als bester Weg für uns. Und
ja. Genau, ich denke, da muss auch jeder für sich einfach ein bisschen mit der Zeit merken, was für ihn selber das Beste ist. Also wir würden niemals sagen, dass es jetzt so für jeden passt. Also wie gesagt, das braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich einzugewöhnen. Noch eine App, die wir auf jeden Fall empfehlen können, auch wenn Google Translate nicht der beste Übersetzer ist, man kann ihn als App installieren und man kann auch offline nutzen. Man kann eine Sprache runterladen, zum Beispiel Deutsch, Englisch oder Spanisch oder was immer du brauchst, wo immer du bist. Und das ist halt super offline, Wort für Wort was zu übersetzen, um ein Schild zu lesen, um irgendwas zu kommunizieren. Wir haben eigentlich immer Deutsch-Englisch mal runtergeladen und das klappt dann auch, wenn du halt zum Beispiel jetzt mit Spanisch oder so machst, dass der Gegenüber was eintippt und es dann in Deutsch oder in Englisch übersetzt. Offline kann man die halt super nutzen, haben wir eigentlich gute Erfahrungen mit.
Genau.
Und Flüge gucken wir generell gerne auf Google Flights, das ist einfach sehr,
weil es alles drin hat. Ne? Alles. Es vergleicht alles. Es hat auch beabsichtigt, nicht irgendwo dich auf irgendeine Plattform zu locken, weil es dir in erster Linie, also es macht schon Werbung auch, aber ich glaube, es zeigt am ehesten unabhängig alle Flüge an.
Und toll ist es auch, dass du halt auch teilweise mit Kontinenten gucken kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel, das war bei uns damals so, wir waren in Südamerika, wir wollten zurück nach Deutschland, es war jetzt egal worüber, man kann einfach Europa eingeben. Ne? Und dann
suchst du dir irgendeinen Flug nach Europa, der günstigste zum
genau,
Beispiel.
Genau, oder sogar weltweit. Du kannst auch einfach schauen, wie viel kosten jetzt dort und dort die Flüge und zoomst rein und raus auf der Karte und kannst dir dann so angucken. Und wenn du dann sagst, oh, das darfst du aber jetzt mal. Manchmal ist es sehr überraschend, wo es ein Flug hingeht, wenn du zum Beispiel null Ahnung hast, wo du hinreisen möchtest, aber vielleicht irgendwie ein bisschen im Budget sparen möchtest, dann kann man so super gucken, wo Flüge hin sind und wo vielleicht auch eine gute Verbindung ist, eine günstige.
Ja.
Und wenn du draufklickst, kommst du halt auf ein anderes Buchungsportal. Aber zur generellen weltweiten Übersicht finde ich Google Flights super. Und Momondo, mit Momondo schauen wir eigentlich immer noch gerne, weil es auch viele Tage immer anzeigt. Und das ist für uns halt sehr praktisch, weil wir eigentlich Tage
recht flexibel sind,
super flexibel sind. Das heißt, 5 Tage, 7 Tage, plus minus 10 Tage.
Und das sind halt manchmal hunderte von Euros, die man da wirklich sparen kann, im Extremfall.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und wir sind großer Fan von Fahrdiensten im Ausland. Und neben Uber, was inzwischen ja vermutlich jeder kennt, gibt es eben noch länder- oder kontinentspezifische Dienste. Also in Asien, in Indonesien zum Beispiel, gibt es Grab und Gojek.
Ganz Asien gibt es
Grab. Ich glaube, nicht in allen Ländern, aber das breitet sich immer weiter aus. Das schließt immer
Gojek
mehr Länder
ist
mit
nur
ein.
Indonesisch.
Ja, aber Grab. Grab wird immer größer, ja. Und dann gibt es zum Beispiel nur in Indien gibt es Ola als Hauptkonkurrenten von Uber. Und in der Regel sind die günstiger als Uber. Und oft sind die auch besser, nicht ausgebaut, besser vertreten, stärker vertreten. So.
Genau. Nur die Fahrer sprechen halt oft dann kein Englisch.
Ja, aber das brauchst du auch nicht. Also ich verstehe, Taxifahren ist irgendwie auch Abenteuer und für so eine richtige Reise gehört vielleicht auch dazu, irgendwo ein Taxi zu fahren. Aber Taxifahren gehört eben auch mit zu den unangenehmsten Dingen, die man im Ausland so macht, würde ich mal sagen. Und es ist immer verhandeln. Es ist, man bezahlt fast immer zu viel Geld.
Man wird dann mit anderen Leuten ins Taxi gesteckt, hat nicht mal einen Sitzplatz.
Ja, wir fahren auch manchmal Taxi. Vor allem am Anfang, wenn du keine SIM-Karte hast oder wenn du nur kurz im Land bist oder so.
Beziehungsweise im Flughafen kaufen wir eine SIM-Karte, wenn wir über Land einreisen und dann noch keine Möglichkeit haben.
Es ist auch oft aufregend. Also meistens sind so Taxifahrten, man lacht nachher drüber.
Lustig.
Aber die Fahrdienste sind definitiv günstiger. Also bei weitem. Selbst wenn du gut verhandelst, schaffst du es nicht, die Preise zu erreichen, die der Fahrdienst dir bietet. Und das Auto kommt genau zu deinem Standort, fährt dich genau dahin, wo du willst. Und du könntest theoretisch sogar ohne Bargeld bezahlen.
Ich finde sogar oft, die Autos sind viel besser als diese Taxis. Und die Leute sind super nett.
Das stimmt. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Taxifahrer ist immer unangenehm, weil die einen immer übers Ohr erstmal versuchen zu hauen. Und irgendwie, also nicht immer, man hat doch mal ein nettes Gespräch, keine Frage. Aber bei einem Uber mehr, würde ich sagen.
Also wir sind großer Fan davon und würden das auch empfehlen.
Das heißt, informier dich, je nachdem, wo du hinreist. Oder
was
vielleicht,
es da gibt.
Vielleicht hast du auch noch Empfehlungen, die kannst du gerne kommentieren. Und lade die Apps am besten vorher schon runter. Das ist immer stressfreier, als es dann im Land zu versuchen, weil dort das Internet vielleicht auch nicht so gut ist. Und dann hat man sich schon runtergeladen. Und es kann aber auch mal was schief gehen. Das kommt jetzt in der nächsten Folge. Also Reiseplanung ist, auch wenn man schon viel gereist ist, nicht immer ein leichtes Thema. Und es kommt gerne was auch dazwischen. Ah ja, stimmt.
Ja, eine Sache noch, und zwar ist oft so ein Thema Visum. Also wie wir eben kurz gesagt haben, wir nehmen meistens ein Visa on Arrival, wenn es geht. Geht aber nicht immer. Zum Beispiel Indien war so ein Land, wo man es vorher beantragen muss. Und wir recherchieren immer im Vorfeld, was gibt es da für Visa, was kosten die, wie lange gehen die Beantragungen. Wir recherchieren da meistens in Blogs oder eben auf offiziellen Seiten. Und wir zum Beispiel versuchen auch selber immer Blogartikel zu schreiben, wenn wir so ein aufwendigeres Visum gemacht haben. Mhm. Und es gibt zum Beispiel bei uns im Blog auch einen Beitrag über Indien und Nepal.
Genau, weil dort sind doch oft, dass es dort im Internet heißt, gerüchterweise, es ist so schwierig, man kriegt das Visum nicht. Und dann gibt es Agenturen, die dann halt für 20, 30 Euro mehr dir dabei helfen, das auszufüllen. Ich meine, im Endeffekt brauchst du ja trotzdem, musst du trotzdem Informationen geben. Und gerade Indien, die wollen halt einfach alles wissen. Also ob irgendeiner deiner Familie irgendwas mit Pakistan jemals zu tun hatte oder haben wird oder, ne? Aber vieles wissen. Und wir dachten ja so, komm, sollen wir jetzt auch so eine Agentur nehmen? Das kann ja nicht so schwierig sein. Und da versuchen wir halt auch gerne, das dann auszuprobieren und dann weiterzugeben. Dass dann einfach vielleicht Leute sich das auch selber machen und nicht
über eine Agentur. Also es ist in der Regel nicht so schwierig, wie es meistens klingt. Aber wir standen zum Beispiel in Kathmandu am Flughafen und konnten nicht problemlos nach Indien reinreisen. Und mussten dann da noch in so ein kleines Büro einen Zettel ausdrucken. Also es ist gut, wenn man sich vorher informiert. Deshalb schreiben wir auch die Artikel. Also da empfehlen wir auf jeden Fall zu recherchieren.
Auch die Übersetzungen und alles, genau.
Und generell, egal wie viel du planst und dich vorbereitest, es wird definitiv immer irgendwo etwas schiefgehen. Und es geht darum, das mit einer heiteren Gelassenheit zu nehmen.
Auf jeden Fall,
und das ist normal. Auch wenn man am Flughafen steht und du kannst nicht fliegen, du kriegst kein Visum, das Gepäck kommt nicht an, du bezahlst zu viel am Taxi, völlig egal, was das ist, es passiert immer irgendwo irgendwas. Und genau sowas haben wir zum Beispiel, wobei das eigentlich ist, meistens hat einen guten Ausgang. Also in der nächsten Folge kommt nämlich so eine Geschichte, wo es auch
schief geht
oder fast schief gegangen wäre.
Planung failed, ja.
Also wenn dich das interessiert, was da schief gegangen ist, dann hör dir die nächste Podcast-Folge an. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und
kommentiere gerne deine Ergänzungen. Wie planst du? Was denkst du darüber? Wir freuen uns über jede Rückmeldung von dir.
Ganz genau. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.